Hallo und herzlich willkommen. Bevor wir loslegen, von mir noch ein wichtiger Hinweis. Alles, was wir hier in meinem Podcast besprechen, dient ausschließlich eurer Information und Unterhaltung. Wir teilen hier unsere persönlichen Meinungen und Einschätzungen. Das Ganze ist ausdrücklich keine Beratung für Anlagen oder sonstiges. Auch wenn wir uns größte Mühe bei der Recherche geben, eine Glaskugel haben auch wir nicht. Wir können also keine Garantie dafür übernehmen, dass alle Zahlen, Daten und Fakten immer zu 100% aktuell, richtig oder vollständig sind. Bitte denkt immer daran, investieren an der Börse ist mit Risiken verbunden und kann im schlimmsten Fall zum Totalverlust eures eingesetzten Kapitals führen. Bitte macht immer eure eigenen Recherchen, bevor ihr euer eigenes Geld investiert oder zieht einen professionellen Berater hinzu. Dieser Podcast ist ein modernes KI-Projekt. Die Texte wurden KI-unterstützt verfasst. Sie hören meine per KI geklonte Stimme und unser heutiger Gast wurde synthetisch erzeugt, inhaltlich von mir geprüft. Ich bin Tim und jetzt viel Spaß mit der Folge. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts. Ich freue mich riesig, dass du heute wieder dabei bist, Laura. Wir haben heute eine wirklich spannende Mischung in unserem Radar von künstlicher Intelligenz aus China über hochmoderne Verteidigungssysteme bis hin zu digitalen Trends in Schwellenländern und der Energiewende im eigenen Zuhause. Ein echter Mix, oder?
Absolut, Tim. Ich habe die Unterlagen schon gesichtet und muss sagen, da sind ein paar Thesen dabei, die wirklich den Markt aufmischen könnten. Besonders das Thema KI ist ja momentan überall. Aber wir schauen uns heute mal eine Perspektive an, die nicht nur aus dem Silicon Valley kommt. Sollen wir direkt mit dem sogenannten Kimi-Schock einsteigen?
Oh ja, bitte. Ich bin neugierig. Es geht um Moonshot AI und deren neues Modell, den Kimi K3. Bisher dachte man ja eigentlich immer, dass die chinesischen KI-Modelle deutlich hinterherhinken, so etwa 6 bis 9 Monate hinter den großen US-Flaggschiffen wie GPT oder Claude. Aber jetzt scheint sich das Blatt zu wenden.
Genau das ist der Punkt. Moonshot AI hat diesen Rückstand massiv verkürzt. Wir reden hier nur noch von etwa 2 bis 3 Monaten Differenz. Und das Spannende ist, dass Kimi K3 in bestimmten Bereichen sogar die führenden US-Modelle schlägt und das bei deutlich geringeren Betriebskosten. Für alle, die nicht tief im Thema stecken, Moonshot AI entwickelt sogenannte LLMs, also Large Language Models. Das sind diese riesigen Sprachmodelle, die Texte verstehen und generieren können.
Wenn die Kosten niedriger sind, ist das doch ein riesiger Hebel für Unternehmen, oder? Ich meine, wenn eine Firma eine KI nutzt, um ihre Kunden zu betreuen, will sie ja nicht ein Vermögen für jede einzelne Anfrage ausgeben.
Exakt. Moonshot AI setzt genau hier an und will Hochleistungs-KI demokratisieren, also sie für viel mehr Menschen und Unternehmen zugänglich machen, weil sie effizienter ist. Das zieht natürlich Investoren magisch an. Stell dir vor, das Unternehmen ist erst 3 Jahre alt und strebt bereits eine Bewertung von 30 Milliarden US-Dollar an. Da suchen die Anleger ganz offensichtlich nach einer ernsthaften Alternative zum US-Oligopol.
30 Milliarden Dollar in 3 Jahren, das klingt fast schon beängstigend schnell. Aber es gibt dann noch einen Punkt in dem Bericht, den ich besonders brisant finde, nämlich die Open-Source-Strategie. Wenn diese Modelle lokal und kostenfrei nutzbar werden, was bedeutet das dann für die westlichen Anbieter?
Das wäre ein echter Gamechanger oder eher ein regelrechter Schock. Viele westliche SaaS-Anbieter, also Software-as-a-Service-Unternehmen, bauen eigentlich nur eine dünne Benutzeroberfläche über sehr teure geschlossene Schnittstellen der großen US-KI-Firmen. Wenn Moonshot AI die Kosten für Intelligenz massiv senkt und sie lokal verfügbar macht, bricht dieses Preismodell schlichtweg zusammen. Das öffnet vor allem in den sogenannten Emerging Markets, also den aufstrebenden Märkten weltweit, völlig neue Türen.
Klingt erst einmal nach einem totalen Sieg für Moonshot AI, aber wo gibt es den Haken? Es kann ja nicht alles perfekt laufen, besonders wenn man die geopolitische Lage betrachtet. Was sind die Risiken?
Die gibt es definitiv. Und sie sind gewichtig. Erstens haben wir die Rechenleistungslücken. Die USA schränken den Export von High-End-Chips wie den Nvidia H100 oder B200 stark ein. Ohne diese Hardware wird es für Moonshot AI extrem schwierig, zukünftige Versionen von Kimi zu trainieren. Dann ist da noch das Thema Zensur. Die Modelle müssen an die Vorgaben der chinesischen Regierung angepasst werden, was die analytische Tiefe und die Kreativität im Vergleich zu westlichen Modellen einschränken könnte.
Und dann ist da natürlich noch die Bewertung von 30 Milliarden Dollar. Wenn man bedenkt, dass das Unternehmen erst 3 Jahre existiert, das klingt für mich fast schon nach einer Spekulationsblase. Da muss ja wirklich alles perfekt laufen, damit dieser Wert gerechtfertigt bleibt.
Absolut, das ist ein hochspekulatives Szenario, aber es zeigt uns, wie extrem die Dynamik im chinesischen KI-Ökosystem gerade ist. Apropos Sicherheit und strategische Positionierung. Lass uns doch mal den Sprung von der digitalen Welt in die physische Verteidigung machen. Wir schauen uns Lockheed Martin an.
Ja, das ist ein interessanter Strategiewechsel. Normalerweise denkt man bei Lockheed Martin an High-End-Technik, die astronomisch teuer ist. Aber jetzt gehen sie in Richtung Budgetformat. Das klingt fast paradox für einen Rüstungsriesen.
Es klingt paradox, aber es ist eine Reaktion auf die Realität des modernen Krieges. Schau dir die Konflikte in der Ukraine oder im Nahost an. Dort werden massiv Drohnen eingesetzt. Die kosten oft nur einen Bruchteil dessen, was ein Abwehrsystem kostet. Jetzt kommt der Punkt. Es ist ökonomisch einfach nicht nachhaltig, eine Rakete im Wert von 4 Millionen Dollar abzufeuern, um eine billige Drohne aus der Luft zu holen.
Das ergibt Sinn. Man kann nicht mit Goldbarren auf Kieselsteine werfen. Also versucht Lockheed Martin jetzt, die Kosten für ihre Patriot-Systeme zu senken.
Genau. Sie haben ein preisreduziertes Patriot-System entwickelt, das etwa die Hälfte der Kosten herkömmlicher Varianten verursacht. Es ist ein genialer strategischer Schachzug. Lockheed Martin verschiebt sein Modell weg von der exklusiven High-End-Schiene hin zu einer skalierbaren Masse. Damit sichern sie sich langfristige Verträge mit Staaten, die sich die Top-Varianten schlichtweg nicht leisten können.
Das ist also im Grunde wie beim Autohersteller, der neben dem Luxuswagen auch ein erschwingliches Kompaktmodell anbietet, um den Markt zu dominieren und Wettbewerber aus Asien oder Europa auszubremsen. Besonders wenn man die Spannungen rund um den Iran und die Straße von Hormus sieht, wird der Bedarf an flächendeckender Abwehr ja massiv steigen.
Exakt so ist es. Sie positionieren sich als systemischer Versorger für eine Ära der permanenten Bedrohungslage. Aber auch hier gibt es natürlich zwei Seiten der Medaille. Ein Risiko ist der Margendruck. Wenn man günstigere Systeme verkauft, sinkt die Gewinnspanne pro Einheit. Das funktioniert nur, wenn das Volumen wirklich massiv steigt.
Und was ist mit der Technik? In dem Bericht wird erwähnt, dass Hyperschallwaffen ein Problem sein könnten. Wenn die Gegenseite Waffen entwickelt, die so schnell sind, dass selbst ein günstigeres Patriot-System sie nicht mehr abfangen kann, dann ist das Produkt plötzlich wertlos, oder?
Genau das ist die Gefahr der technologischen Obsoleszenz, also dass die Technik einfach überholt wird. Und natürlich spielt die Politik eine Rolle. Ein plötzlicher Friedensprozess oder ein kompletter Kurswechsel in der US-Außenpolitik könnte die Nachfrage schlagartig dämpfen. Aber kommen wir mal wieder zu etwas, das uns alle im Alltag betrifft: Unterhaltung.
Ja, da gibt es ja gerade eine richtige Goldgräberstimmung in den Emerging Markets. Ich finde es faszinierend, dass die US-Märkte mittlerweile als gesättigt gelten und das Wachstum jetzt aus Indien, Indonesien oder Brasilien kommt. Was ist da eigentlich der Haupttreiber?
Es ist eine Kombination aus zwei Dingen: billige Smartphones und ein rasanter Ausbau des Internets. In diesen Ländern wächst gerade die Mittelschicht enorm. Und das Interessante ist, dass digitales Entertainment oft einer der ersten Posten für sogenannte diskretionäre Ausgaben ist. Das bedeutet einfach, sobald ein Haushalt genug Geld hat, um über die Grundbedürfnisse hinaus auszugeben, fließt das Geld oft zuerst in Gaming oder Streaming.
Und ich habe gelesen, dass Mobile Gaming hier sogar die klassischen Konsolen wie PlayStation oder Xbox und den PC längst überholt hat. Das macht total Sinn. Warum sollte man eine teure Konsole kaufen, wenn man ein Smartphone hat, das fast jeder besitzt?
Genau das ist der Punkt. Es ist eine Demokratisierung der Hardware. Und diese Dynamik führt zu einem regelrechten Landgrab also einem Wettlauf darum, wer zuerst die Nutzer in diesen Regionen an sich bindet. Die großen Player suchen händeringend nach Inhalten, die global skalierbar sind. Schau dir die M- und A-Aktivitäten an. Das steht für Mergers and Acquisitions, also Fusionen und Übernahmen. Dass Saudi-Arabien EA übernimmt oder Netflix Interesse an Warner Bros. Zeigt, beweist, wie verzweifelt sie nach Content suchen.
Wenn ich ein Investor wäre, würde ich also auf Firmen setzen, die entweder die Infrastruktur für Mobile Gaming bereitstellen oder Inhalte produzieren, die genau auf diese Regionen zugeschnitten sind. Aber auch hier gibt es Risiken, zum Beispiel Währungsschwankungen.
Absolut. Wenn ein Unternehmen Einnahmen in Lokalwährungen aus Schwellenländern erzielt, diese aber in US-Dollar abrechnen muss, kann eine starke Dollarschwankung die Gewinne schnell entwerten. Und dann ist da noch das regulatorische Risiko. China hat uns ja gezeigt, wie schnell der Staat Gaming-Zeiten oder die Art und Weise, wie Geld verdient wird, beschränken kann.
Und vermutlich steigen auch die Kosten, um überhaupt neue Nutzer zu gewinnen, also die Customer Acquisition Costs. Wenn alle gleichzeitig in diesen Markt drängen, wird die Aufmerksamkeit der Leute teurer. Aber lassen wir uns mal von den globalen Märkten zurück nach Hause begeben, zum Thema Energie und Wärme.
Ja, ein Thema, bei dem viele von uns wahrscheinlich gerade Kopfschmerzen haben, Wärmepumpen. Das Image ist ja oft zu teuer, zu kompliziert und in alten Häusern einfach nicht effizient genug. Aber da gibt es einen Player namens Octopus Energy, der das Ganze ganz anders angeht.
Ich habe darüber gelesen. Die machen das über einen vertikal integrierten Ansatz. Was bedeutet das konkret für den Nutzer?
Das heißt im Grunde, dass sie nicht einfach nur Hardware von anderen einkaufen und weiterverkaufen, sondern selbst Systeme entwickeln, die genau auf den europäischen Gebäudebestand zugeschnitten sind. Ein Beispiel, sie bauen Pumpen, die bis zu 70 Grad Celsius liefern können. Warum ist das wichtig? Weil viele alte Häuser Heizkörper haben, die eine hohe Temperatur brauchen. Normalerweise müsste man das ganze Haus teuer isolieren, damit eine Standardwärmepumpe funktioniert. Octopus Energy sagt, wir passen die Pumpe dem Haus an, nicht das Haus der Pumpe.
Das ist ja eigentlich ein genialer Move. Damit senken sie die Installationshürde massiv und machen den Wechsel von Gas zu Strom viel attraktiver, besonders wenn man die steigenden CO2-Steuern und staatliche Förderungen bedenkt. Octopus Energy wird so quasi vom reinen Energieversorger zum Technologieunternehmen für Gebäudeenergie.
Genau, und dadurch schaffen sie einen Lock-in-Effekt. Wenn du ihre intelligente Steuerung, also die Smart Grids und ihre optimierte Hardware nutzt, bleibst du als Kunde sehr wahrscheinlich langfristig bei ihnen. Sie lösen ein echtes Problem mit einem Produkt, das wirklich zum Markt passt, dem sogenannten Product Market Fit.
Aber gibt es da nicht auch praktische Probleme? Ich meine, man kann die beste Pumpe der Welt bauen, aber wenn niemand da ist, der sie einbaut, nützt das nichts, oder? In dem Bericht wird ja ein Installateur-Engpass erwähnt.
Das ist tatsächlich eines der größten Risiken. Der Mangel an qualifizierten Handwerkern begrenzt die Wachstumsgeschwindigkeit enorm, völlig unabhängig davon, wie gut das Produkt ist. Und dann gibt es noch den Faktor Strompreis. Wenn Strom im Verhältnis zu Gas massiv teurer wird, sinkt natürlich der wirtschaftliche Anreiz für den Wechsel.
Und in den Städten könnte Fernwärme ein Konkurrent sein, wenn dort große Netze ausgebaut werden und man gar keine eigene Pumpe mehr im Keller braucht. Aber insgesamt klingt es so, als würde Octopus Energy hier eine Marktlücke schließen, die viele andere übersehen haben.
Definitiv. Sie kombinieren Hardware-Design mit smarter Software und politischem Rückenwind durch die Dekarbonisierung. Das ist eine extrem starke Positionierung. Wahnsinn, was wir heute alles besprochen haben. Von KI in China über Raketenabwehr und Mobile Gaming bis hin zu Wärmepumpen.
Ja, das zeigt mal wieder, wie divers die Chancen im Moment sind. Man muss nur wissen, wo man hinschaut und welche Hebel die Unternehmen wirklich bewegen. Vielen Dank, Laura, für deine Einblicke und die super Analysen heute.
Sehr gerne, Tim. Hat mir auch viel Spaß gemacht. Bis zum nächsten Mal.
Und an alle da draußen, bleibt neugierig und behaltet den Markt im Auge. Wir hören uns in der nächsten Folge. Tschüss. Das war's für heute. Wenn euch die Folge gefallen hat, unterstützt mich gerne mit einem Abo, einem Gefällt mir oder einem netten Kommentar. Das hilft mir enorm, mehr Reichweite zu bekommen. Mein Ziel ist es, noch mehr Qualität und Vielfalt in diesen Podcast zu bringen, zum Beispiel durch spannende neue Gäste. Ich bin selbst ein riesiger Fan von allem, was sich um Wirtschaft dreht, sauge jede Information auf und tausche mich einfach unfassbar gerne dazu aus. Wenn wir diese Reichweite gemeinsam aufbauen, haben am Ende alle etwas davon, die sich für dieselben Themen interessieren wie ich. Zum Schluss noch der wichtige Hinweis: Alles Gehörte dient nur der Information und Unterhaltung. Es ist keine Anlageberatung. Investieren an der Börse ist mit Risiken bis zum Totalverlust verbunden. Macht daher immer eure eigene Recherche. Da dies ein modernes KI-Projekt ist, wurden die Texte KI unterstützt verfasst. Ihr habt meine geklonte Stimme gehört und der heutige Gast wurde synthetisch erzeugt, von mir geprüft und verantwortet. Ich bin Tim. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.